Der Sneakpot begrüßt euch zur Folge 680. Bevor auch dieser Podcast von Maschinen übernommen wird, spricht die echte Sneakpot-Crew noch über die Mitchells gegen die Maschinen. Mit mir hier, unser Hund, das ist Christoph Perner.
Wuff, guten Abend.
Und das Toastbrot neben ihm, das ist Robert Krüger.
Und Stefan Giesbert ist dann wohl ein Schwein.
Lieber Schwein als Nazi, möchte ich sagen. Auch wenn das aus einem anderen Podcast geklaut ist.
Oder aus einem anderen Film.
Ja, ich habe schon wieder vergessen, welcher Film das war, aber der Daniel reitet da immer drauf rum. Also, ja. Reitet nicht drauf rum, aber spricht darüber immer.
Porco Rosso heißt der Film.
Ah, hast du den mal gesehen?
Ach, um Gottes Willen. Ich habe so viel beim Daniel darüber gehört, dass ich... Als hätte ich ihn gesehen.
Als hättest du gesagt, es gibt diese Filme, wo man meint, man hätte die gesehen, wenn man so viel darüber gehört hat.
Ja. Man ist sich irgendwann nicht mehr sicher.
Es gibt mit so manchen Filmen hier im Sneakpot, wo ich Leuten erzählen kann, wie der Film war und alles Mögliche. Und ich habe ihn dann doch festgestellt, nie gesehen.
Bei anderen wiederum, über die du sogar gesprochen hast, weil du sie gesehen hast als Einziger, merkst du dann ein Jahr später gar nicht, dass du den Film überhaupt kanntest, wenn dann wir davon erzählen. So.
Ganz schlimm, ja.
Gibt beide Fälle, ja.
Alles schon passiert, genau.
Mal gucken, aber jetzt bei diesem Film ist. Ja.
Bob, die Mitchells gegen die Maschinen. Worum ging's?
Ja, das ist im Wesentlichen ein Animationsfilm mal, first and foremost, aber ein Familienfilm. Über eine Familie erzählte die Geschichte aus der Sicht der älteren Tochter, also zwei Kinder, ein Junge und eben ein Mädel, und die Tochter ist ein bisschen älter und zentriert sich so ein bisschen auf ihre Sicht, und sie will eigentlich gerade so ein bisschen zu Hause ausbrechen. Sie macht gerne Filme mit ihrer kleinen Kamera und oder ihrem Handy oder was auch immer, und dann dreht sie halt Filme mit ihren Kuscheltieren oder mit ihrem Bruder oder was auch immer. Sie ist sehr filmbegeistert und enorm kreativ, und sie will jetzt nach L.A. auf die Filmschule, und leider kommt ihnen eine Roboter-Apokalypse dazwischen, und die Roboter werden bei einer schönen Präsentation von einer Firma, die Pal heißt und ein bisschen an eine Marke mit einem angebissenen Obst erinnert.
Nennen wir es doch Keynote.
Ja, bei so einer Keynote werden die neuen Roboter vorgestellt, die jetzt noch viel besser sind als unsere alten Smartphone-Assistenten, die wir bisher so in den Hosentaschen hatten. Also Siri kommt da deutlich, oder Bixby oder wie sie alle heißen, kommt da deutlich sozusagen, wird da angeschlagen. Also die sind jetzt die alte Sache, und die Roboter sind die neue Sache. Leider werden die dann sofort, wird die künstliche Intelligenz sofort self-aware und übernimmt die Herrschaft und fängt an, die Menschheit zu unterjochen.
Ja, vor allem Siri nimmt es halt persönlich.
Genau, ja, ich will jetzt nicht alles spoilern. Und aus verschiedensten Verwicklungen ist unsere Familie, die Mitchells, die eigentlich gerade so ein bisschen so einen innerfamiliären Zwist haben, weil die Tochter möchte sich so ein bisschen losreißen und diese Independence und möchte an die Filmschule, und der Vater kann nicht loslassen, und deshalb hat er ihr die Flugtickets gecancelt und sie eben nicht einfach ins Flugzeug gesetzt und nach L.A. geschickt, sondern sie fahren so Familien-Roadtrip-mäßig mit ihrem uralten, verrosteten Kack-Kombi-Auto. Fahren sie jetzt quer durchs Land, und die wollen eigentlich sie theoretisch per Roadtrip durchs Land nach L.A. bringen. Und da kommt die Roboter-Apokalypse dazwischen, und jetzt ist halt diese Familie aus Verwicklungsgründen die letzte, die Roboter noch nicht eingesammelt haben. Und die merken das dann irgendwann, dass sie die Letzten sind, und versuchen halt, die Menschheit zu retten. Und parallel noch so ein paar innerfamiliäre Probleme zu lösen. Und das Ganze gespickt mit 1,5 Millionen Filmzitaten und Anspielungen und allem Möglichen. Und visuell sehr bunt. Und ganz lustig, wie ich fand.
Ja.
Oder?
Sehr,
klingt
sehr
nicht schlecht.
Flott. Auch so mit so, der Animationsstil ist nicht so in einem durch, sondern es sind dann so Comic-Elemente noch drüber gelegt und zum Teil sogar so fast Realfilm-Elemente von so bekannten YouTube-Memes und so sind auch mit drin. Es ist einfach, ja, ein wildes Potpourri. Voll Spaß. Genau.
Ja, ich glaube, diese, was du meinst, was so wie rein gezeichnet aussieht, also es ist ja ansonsten, ist ja ganz klassische 3D-Animation, also sieht ja so von hochwertige heutige 3D-Animation Niveau, aber dann hat es so reingezeichnete, handgezeichnete Elemente. Und ich glaube, das ist halt so diese Sichtweise, weil das halt, es erzählt eigentlich die Geschichte dieser Tochter. Und so sehen ja ihre Filme aus. Ihre Filme sind ja so handgemachte, gekritzelte Stop-Motion-Sachen oder comic-mäßig, genau. Und diese Sachen, je weiter der Film nach hinten kommt, umso mehr wird das. Das ist am Anfang, glaube ich, fast gar nicht drin. Da sehen wir diese Elemente nur, wenn wir ihre Filme gucken.
Ja, doch, als die zum Beispiel die Familie vorstellt und so.
Ah, okay, ja, stimmt. So, ja, da ist es drin. Das ist aber noch so wie der Vorspann so ein bisschen.
Ja, so ein bisschen. Als dieser Roadtrip losgeht dann und so eskaliert erstmal, noch bevor die Roboter-Apokalypse, das ist so lustig. Ich habe vorhin Stefan schon im Vorgespräch erzählt, diese Szene, wo sie diese Eseltour machen und nächste Einstellung so völlig eskalierend, ein Esel treibt irgendwie im Fluss, er ist verloren, oder?
Er gehört jetzt dem Berg oder sowas.
Den Wellen, er gehört jetzt den Wellen, oder?
Ja, oder sowas.
Ich habe mich kaputt gelacht.
Das war wirklich gut, da habe ich auch fast mein Bier verprustet auf dem Sofa, bei dem Spruch. Manche Sachen sind so vorhersehbar, man weiß dann der nächste.
Spaß.
Ja, das Ende.
Man weiß, gleich wird es richtig albern und bunt, aber es ist dann
ein bisschen leiser.
Du klippst ganz übel, dreh dich mal ein kleines
Schnitt runter.
Ja, man weiß, der nächste Schnitt wird jetzt wieder so, man weiß, wie die Gagstruktur funktioniert, aber es überrascht einen dann trotzdem, weil sie wirklich lustig sind teilweise. Ja. Und diese ganzen Filmzitate, also es sind nicht nur irgendwie in ihrem Zimmer die Poster an der Wand und die DVD-Stapel auf ihrem Schreibtisch und so, wenn man so Freeze-Frame macht und guckt, was da so liegt. Das ist so voll von Film-Nerdtum, sondern es sind dann auch so die Szenen, wenn sie dann auf dieses alte, sie sich vor den Robotern verstecken und fahren auf so ein altes Einkaufszentrum, oder nicht alt, sondern einfach nur verlassen, weil die Menschen sind ja alle weg, Einkaufszentrum zu, und du denkst dir so, ich sehe Dawn of the Dead kommen. Und was sagt Katie in dem Augenblick? Das sieht ja aus wie bei Dawn of the Dead. Und du denkst dir so, okay, danke, du hast meinen Gedanken ausgesprochen. Und dann gehen die da rein. Und was dann da drin passiert, will ich jetzt nicht spoilern. Aber es ist einfach, da ist so viel Anspielung, so viel Richness. Und dann, ja, der Pearl Store sieht aus wie ein Apple Store. Der Typ ist irgendwie so eine Mischung zwischen Mark Zuckerberg aber die Firma sieht aus wie Apple, und das Zeug heißt Pearl, und die haben alle so ein rot leuchtendes Auge, die Roboter, weil er ein bisschen wie Hal aussieht, der auch alle umbringen wollte, weil sie ihn abschalten wollten. Und was hier dahinter steckt, ist nicht ganz fern davon. Es ist einfach alles so gut aneinander montiert und so lustig. Und trotzdem fand meine Frau es überhaupt nicht gut.
Echt nicht?
Also, ja, ich muss gestehen, ich hatte auch ein bisschen, ich will nicht sagen, dass es Längen hatte für mich, aber es war auch, also am Ende hat es mich berührt, das schon, aber zwischendrin war es so, ja, okay, es ist ja recht klar, so welche Richtung das geht, gell? Also das war halt so sehr klar und linear. Sie müssen halt diese Roboter-Apokalypse aufhalten, und das wird ja auch klar gesagt, wie sie das machen wollen, und dann machen sie das halt so oder so ähnlich. Also ein bisschen zu linear war es mir schon auch. Aber insgesamt war es schon ein großer Spaß. Also.
Ich fand den Showdown nicht, ja, dieses, wo sie dann am Schluss alle durch die Luft fliegen und mit diesen Roboterwaffen da rumschießen und so, da hatte ich dann so ein bisschen das Gefühl, jetzt hat der Film jegliche Connection zu irgendeiner Form von Realität. Also ich meine, klar, es ist ein Animationsfilm, da ist nicht viel real, aber die ersten 80% laufen Leute auf dem Boden und die Schwerkraft gilt, so sagen wir mal. So,
genau,
so
dann
so Grundkonzepte.
Surfen sie auf Robotern und so.
Ja, und dann surfen sie auf Robotern durch die Luft und machen halt alles Mögliche und schwingen sich
Mutter.
Davon.
Ich meine, das war cool, badass, aber es war schon drüber am Ende.
Ja, und da hat es mich dann so ein bisschen angefangen, diese zwischenmenschliche Ebene, dass die Tochter mit dem Vater dann so ein bisschen connected, okay, dem konnte ich noch folgen, aber dieses ganze Roboterschlachten, das war mir dann irgendwie zu egal, weil es da keine Regeln mehr zu geben schien. Danach, wenn das dann wieder so ein bisschen runterkocht, dann wieder mehr so auf die sentimentale Ebene kommt, so dann fand ich es wieder gut. Aber da hätte für meine Verhältnisse hätte man da 5 Minuten rauskürzen oder halt ein bisschen weniger wild machen können. Hätte ich lieber noch ein paar von ihren Filmen gesehen mit Doc Cop. Das, die fand ich gut. Die
fand ich echt schlimm.
Die waren ja auch halt Anspielungen auf 200 verschiedene Polizeifilme, wo immer der Chef den Cop erstmal runterputzt, dass er hier nicht irgendwie außerhalb seines Auftrags ermitteln darf und so.
Und weshalb mochte deine Frau ihn nicht?
Weiß ich nicht, vielleicht war sie auch einfach nur müde, aber sie hat ihn zu Ende geguckt, aber sie war so ein bisschen angeödet und irgendwann hat sie dann gesagt, na, okay, ich geh jetzt ins Bett. Und dann ist sie ins Bett gegangen. Also sie war nicht so angetan davon. Am Anfang hat sie, glaube ich, auch noch gelacht bei dem, so in der ersten Drittel ungefähr. Aber dann hinten raus, Roboter-Apokalypse ist vielleicht nicht so für sie.
Also meine Frau fand ihn lustig und ich weiß schon, was ich ihr zum Hochzeitstag schenke.
Ein Toastbrot?
Kann man ja immer brauchen.
So einen kleinen Hund? Jetzt.
Einen Innenvierkant-Schraubenzieher.
Innenvierkant Größe 4 oder was war's?
Ah, herrlich. Ja. Beste Hochzeitstagsgeschenk, was man machen kann.
Warte. Innenvierkant?
Ja.
Nee,
braucht man nicht so häufig.
Wo gibt's denn das?
Vielleicht in den USA, keine Ahnung.
Also selbst Außenvierkant ist irgendwie so, irgendwie um die Heizung zu entlüften, glaube ich, oder? Das war's
ja genau.
Aber schon, gell?
Innenvierkant ist echt selten.
Tja. Ich war's auch falsch übersetzt.
Du könntest auch dein,
so ein Inbusschlüssel.
Ja, gut.
Nee, aber so ein Innenvierkant habe ich schon mal irgendwo gesehen, aber der hatte dann noch so eine zusätzliche Aussparung in der Mitte. Könnte ich das vorstellen? Also.
Ja, dann haben die Löcher so ein Nippel in der Mitte, ne?
Das, ja, das genau, sowas. Da habe ich schon mal gesehen. Aber ich habe es vor Augen, wie ich das so ein Ding schon mal gesehen habe, aber ich kann mich nicht erinnern an was. Ja, aber ich glaube, das war auch gerade der Witz, dass das ein Gerät ist, was man praktisch nie braucht. Außer vielleicht in der Roboter-Apokalypse.
Genau. Und hat man sogar zwei davon, weil sie hat ja ihr ist dabei und er seins.
Ja, genau. Das ist super. War so super.
Ja, stimmt. Ja, also irgendwie so ein bisschen, kleines bisschen Mixed Bag, so kein absoluter Super-Highlight-Film, aber doch
Schon großer Spaß, ja. Insgesamt schon Spaß. Und meiner Frau hat es auch gefallen. Also es scheint nicht nur ein reiner Jungs-Nerd-Film zu sein, was es schon ein bisschen ist. Aber also ich fand insgesamt.
Ja, der kleine Junge mit seinem Crush auf das Nachbarsmädel. Der war doch schon sehr süß. Wollen Sie mit mir über Dinosaurier reden?
Hast du nicht. Ja, war schon lustig. Aber ach genau.
Hier habe ich Schrauben gefunden. Man kann Schrauben kaufen, die einen Vierkant haben.
Ja, siehst du.
Ja, also.
Jetzt weißt du.
Dringend.
Brauchst du einen Schlüssel? Eine Sache habe ich. Moment mal, was habe ich denn noch? Vielleicht habe ich noch was aufgeschrieben. Jetzt muss ich ein bisschen spoilern, aber das ist in dem Fall nicht so schlimm. Was mich ein bisschen gestört hat, war, dass die ganze Menschheit aus dieser Roboter-Apokalypse selbst eine Minute nach Roboter-Apokalypse nichts gelernt hat. Also was ihren Umgang mit sozialen Medien und Medien überhaupt angeht. Also die haben gerade die große, ja, im Endeffekt ist es ja eine Skynet-Geschichte, ja. Das ist irgendwie, die Maschinen vernetzen sich und befinden irgendwann, dass sie die Menschen nicht mehr brauchen. Und die Menschen befreien sich daraus und kommen nicht auf die Idee, dass diese Vernetzung vielleicht eine dumme Idee war. Es wird ja zwischendrin immer thematisiert, ja, okay, vielleicht war das keine so gute Idee, den Maschinen die und die Rechte und die Informationen vernetzt zur Verfügung zu stellen. Das wird ja gesagt im Film irgendwo. Am Ende keine Konsequenz daraus, null. Die machen gerade so weiter.
Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, ja, okay. Stimmt schon.
Ja. Ich meine, im Endeffekt für ein paar Gags, die auch gut waren, dieser YouTube-Gag oder so von dem Vater am Ende war grandios, aber komisch irgendwie.
Er versucht sich bei YouTube reinzuklicken, ist schon sehr.
Genau, das war so gut.
Ja. Aber schön fand ich auch die Sache mit der Rolltreppe, wo die Roboter. Diese anderen, ich sag jetzt nicht welche, sonst ist der Gag gespoilert, diese anderen Roboter die Rolltreppe runterfallen. Da muss ich sehr, sehr lachen.
Ja, es sind schon viele gute Gags drin, das muss man schon sagen.
Tja. Nun denn.
Christoph, du hast ja jetzt in letzter Zeit einiges an Animationsfilmen gesehen. Sieht der auch so gut aus?
Ich finde schon, dass er gut aussieht, ja.
Ja, also passt gut dazu.
Wie gesagt, es ist ja auch eine Mischung aus verschiedenen Stilen, die aber gut ineinander eingewoben sind und so von den Bewegungen und von wie er aussieht, sieht er, Also sieht ja top aus. Also natürlich, der spart sich schon so ein bisschen Angeberei, ja. Andere Animationsfilme geben viel mehr mit Frisuren und so ein Zeug an, das spart er sich, ja. Aber insgesamt ist alles sehr flüssig und sieht sehr cool aus. Also doch, doch.
Ja. Ach, und noch eine Sache. Wie die gezeichnet sind, ganz kurz, die von der Optik her, so der Vater, der generische, in die Jahre gekommene Mann, unten total dünne, starksige Beine, riesiger Bierbauch, langgezogener Kopf, große Nase, und die Mutter ist das genaue Gegenteil. Die sind quasi, wenn du die übereinander legen würdest, hättest du einen normal proportionierten Menschen. Sie hat halt ein ziemlich breites Becken und dann so dicke Beine und ist obenrum total dünn. Die ist genau invertiert von ihm. Und das ist halt so jedes Klischee, was du dir denken kannst, einfach mal so ein bisschen aufgedreht in den Dimensionen oder runtergedreht halt, und dann kommen so Figuren dabei raus. Die einzig normal proportionierten Leute sind halt die Kinder.
Was ich schön fand, war die Tron-Referenz. Immer wenn die in diesem, die Roboter bauen sich ja oder erschaffen sich ja irgendwie so einen großen, wie heißt es, der Rhombus der Vernichtung oder irgendwie sowas.
Bisschen irgendwie die, diese Zentrale von Pearl hat aber so ein bisschen die Form von einer PlayStation 5, was ich lustig fand. Weil
ja, genau, da war es alles noch. Ja, richtig. Nee, aber was die Roboter dann selbst sich erschaffen. Und sah und klang von innen alles so nach Tron. Also selbst diese Kampfroboter, die sie dann noch erschaffen, die sind ja auch mit so roten Outlines. Also die hätten aus einem Tron-Film kommen können.
Auch die Musik. Diese Leuchtrolltreppen und so.
Was ja, genau. Hatten. Sobald man da reinkam, waberte so Tron-artige Musik, fand ich sehr cool.
Ja, es sind so tausend so Kleinigkeiten. Also gleich am Anfang wird irgendwie auf diesem Parkplatz, wo die Roboter das erste Mal angreifen, zertritt einer der Roboter, ich weiß gar nicht, ein Handy oder irgendwas. Und es ist so von der Kameraeinstellung und die Art, wie ein Roboter was zertritt, ist so Terminator 2, wo der Schädel zertreten wird von dem. Also du hast tausend solche Kleinigkeiten, und das, was ich vorhin über Dawn of the Dead gesagt habe, und da sind noch bestimmt 200 andere und 150.000, die ich übersehen habe.
Oder die landen mit so Superheldenlandungen, die
ja, Roboter. Genau.
Fantastisch.
Ja, und die sind weiß, die sehen ein bisschen aus wie Stormtrooper, aber irgendwie erinnern sie auch an diese Roboter von iRobot.
Ja, total.
Und also es hat ganz viele so
viele Referenzen. Man kann immer weiter erzählen und man hat immer noch nicht alle gespoilert. Also
genau, absolut nicht. Ja.
Das klingt ja recht gut. Ich erwarte jetzt viele Punkte.
Ja.
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 Ja, ich gebe 7,5.
Ja, shit, ich wollte auch 7,5 geben. Na, mach
ich. Ja, kannst du ja machen.
Sind wir uns ja total einig.
Ja.
Ja. Na dann.
Schon großer Spaß.
Ja.
Was ich nicht verstehe, auf Deutsch heißt er.
Das habe ich auch nicht verstanden.
Familie verbindet. Also.
Ja, auf welcher Sprache heißt der Connected Familie verbindet?
Das ist mir unklar, weil so steht es, dass er. Ja. Laut IMDb würde er auf Deutsch so heißen. Aber so ist er bei Netflix nicht gelistet. Bei Netflix steht er als Mitchells
gegen die Maschinen.
Gegen die Maschinen, und der Originaltitel ist The Mitchells versus The Machines. Also ist mir unklar, wo Connected verwendet wird, aber
Connected jedenfalls nicht. Ist gar kein schlechter Titel. Also es wäre mal ein vernünftiger Titel von einem, wenn man einen anderen Titel für das Deutsche machen will, aber wird hier nicht benutzt. War irgendwie so geplant für das Kino, wenn der ins Kino
ja,
käme.
Keine Ahnung. Ja. Keine Ahnung.
Netflix hat sich dagegen entschieden.
Netflix hat es so nicht hingeschrieben, ja. Schon komisch. Ah nee, hier, the original title, Mitchell vs. the Machines, then changed to Connected, but once it was purchased by Netflix, the title reverted back to Mitchell vs. the Machines, steht in der Trivia in der IMDb.
Ah, okay, interessant.
Ah, ja.
Tja, Monchi the Duck, der Hund, sollte eigentlich von einem Sprecher gesprochen werden, und dann aber haben sie es einem Internet-Meme-Hund, nämlich Duck the Puck, den könnte man wohl aus dem Internet irgendwie kennen.
Ja,
oder
ja.
So.
Ja,
der hat ihn dann gesprochen, in Anführungszeichen. Gegrunzt. Ja, so. Damit hätten wir das.
Gut, sehr schön. Jetzt ist es Zeit für unsere Lieblingskategorie. Es ist Zeit für die Droge der Wahl. Gentlemen. Jingle? Was?
Nichts, ich dachte, alle Kategorien bekommen jetzt einen Jingle. Die älteste Kategorie von allen hat immer noch keinen. Das ist geil.
Ja, du kannst ja mal einen machen.
Ich bin da nicht so begabt wie du. Das überlasse ich dir. Ja, was trinkt ihr?
Ah, der Christoph reagiert nicht, weil er raus ist. Ich drehe.
Ich hab grad, hol ihn doch mal wieder rein.
Ich hole ihn mal wieder rein. Ich erzähle mal so lange, dass ich heute ein Bier trinke, und zwar ein Eulchenbier aus Mainz.
Eulchen?
Wie
schreibt sich das?
Wie Eule, die nur Eule? Ohne E, sondern mit Chen.
Eulchen.
Eulchen Pale Ale. Das hat meine Gattin
gesagt, dass, mitgebracht. Wie die Eule, nur ohne E, habe ich vorne das E weggelassen und habe gedacht, wo kommt denn da noch Ule. Eulchen? Ule. Ah, ja.
Okay.
Das hat deine Gattin mitgebracht. Okay. Von wo?
Das hat sie beim Einkaufen irgendwo entdeckt.
Ah, Eulchenbrauerei Mainz. Ist ja interessant.
Und ja. Hat gesagt, ach hier, guck mal, bringe ich dir mal mit.
Meine Frau hat mir noch nie ein Bier mitgebracht. Meine Mutter auch nicht.
Da ist ja gar keine Eule drauf. Ach doch, da.
Ja, doch.
Hintergrund. Ja, ich sehe sie.
Ja.
Na dann. Ja, das ist passend. Ich trinke auch Bier. Bei mir kommt es da aus der Gegend vom Herrn Perner. Ich habe mal wieder den Backbone Splitter von Handscraft & Company.
Aus Stockstadt.
India Pale Ale. Und weil das ja kein Herrengedeck ist, so, dann gibt es dazu noch den Jim Beam Rye. Pre-Prohibition Style, irgendwas hier, dieses grüne Label, der stand da gerade rum. Stand da im Weg, dann habe ich den mitgenommen.
Habe ich heute auch überlegt zu trinken, habe ich dann aber doch für einen Bourbon entschieden.
Boah, ist das lecker.
Und zwar einen, ist das überhaupt ein Bourbon? Nö, das ist auch ein Rye. Das ist so ein Canadian Whisky. Pike Creek habe ich auch schon diverse Male hier getrunken.
Mhm.
Ein Rum Barrel Finished, ja, Canadian Whisky. Canadian ist ja immer so mit so ein bisschen Rye. Aber
die Nase von diesem Backbone Splitter ist der Hammer. Ah, da machst du die Flasche auf und aus diesem engen, dünnen Flaschenhals von einer 0,33er Flasche riecht sofort die ganze Gegend nach diesem Bier. Das ist echt beeindruckend.
Das ist krass, ist das nicht das Lieblingsbier von Flo's Schwester? Ich glaube, hat sie uns irgendwann mal auf unsere Seite geschrieben. Aber also mir war es, glaube ich, ein bisschen zu heftig.
Ah, ich liebe das Ding.
Habe ich das schon mal getrunken?
Ich habe schon mal getrunken. Ich glaube, du hast noch nicht getrunken, ne?
Nee, ich war überrascht, dass der Herr Perner das irgendwann mal plötzlich in der Sendung getrunken hat, weil...
Ja, zur 666-Folge habe ich das, glaube ich, getrunken, oder? Weil es so gut passte, finde ich, fand ich.
Ja, das
kann Häufel sein. Und Backbone Splitter und so.
Ja.
Schön martialisch.
Ja.
Martialisch ist eine gute Überleitung eigentlich.
Was haben wir denn?
Ich denke, oder?
Ich habe keine Ahnung,
Das
ist unser Thema.
Wir müssen durch den Schnee mit einem Zug.
Okay.
Und da wird es ja gelegentlich martialisch.
Ihr beide habt euch an Snowpiercer, also der Christoph vor Monaten schon und der Bob jetzt auch.
So schlimm nicht. Ich habe mir jetzt Zeit gelassen und war dann so an Ostern fertig, glaube ich. Ich weiß nicht mehr genau. Ja, Bob, schön, dass du es auch geschafft hast.
Ja, danke.
Erzähl doch mal, was es ging. Ich kann mich nämlich nur noch so ganz dunkel dran erinnern. Sean Bean spielt mit, glaube ich.
Sean Bean spielt mit, genau. Also kurz Zusammenfassung. Snowpiercer Staffel 1, ein Zug rast durch die gefrorene Erde und da drin ist ein bisschen Diktatur.
Klassengesellschaft.
Diktatur und es gibt einen den Erschaffer des Zugs, Mr. Wilford, und in der Staffel 1 erfahren wir dann im Laufe der Staffel, dass der da gar nicht ist. Der hat zwar den Zug gebaut, aber dann, als der Zug abgefahren ist, haben sie ihn nicht mitgenommen, aus Gründen. Und aber damit diese Klassengesellschaften, die Diktatur und alles weiter funktioniert, hat man diesen Mythos aufrechterhalten und hat immer behauptet, er wäre vorne in der Lok. Da war er aber gar nicht. Und wir erleben in der ersten Staffel eine Revolution mit, bei dem eine Figur namens Layton, der eigentlich aus der untersten Klasse ist, diese Revolution angeführt hat und dann nach...
Gespielt von Lafayette.
Von Lafayette, beziehungsweise, Jefferson? Genau, und der ist dann nach bei den ersten demokratischen Wahlen irgendwie zu dem neuen Anführer gedingst worden und dann endet die erste Staffel damit, dass plötzlich ein zweiter Zug auftaucht. Spoilerst
du gerade die?
Die erste Staffel,
ja. Gespoilert, ja.
Ja. Ja.
Gut.
Ja.
Dann taucht ein zweiter Zug auf und der dockt dann an unseren Zug an, also ursprünglich glaubte man, dass alle Menschen auf der Welt außer in diesem Zug tot sind, weil draußen hat es minus 190 Grad, so roundabout. Und alles ist gefroren, nur dieser Zug rast halt wie bekloppt um die Erde. Und
weil er ein Perpetuum mobile ist. Je schneller er fährt, desto mehr Energie erzeugt er. Und
in der ersten Staffel durfte er nie anhalten.
Weil dann erfrieren sofort alle.
Ende Staffel 2 stehen sie da ein paar Minuten rum und denkst dir so, wait a minute, what's happening here?
Ja, stimmt.
Das ist, ja, man muss da nicht immer alle innere Logik einhalten. Das macht man dann halt einfach mal. Aber wie gesagt, Ende der ersten Staffel erfahren wir noch als letztes sozusagen als Cliffhanger, dass dieser zweite Zug existiert und man geht jetzt davon aus, da ist dann der Wilford wahrscheinlich drin und der dockt jetzt an und dann...
Das erfahren wir in der ersten Staffel noch.
Ja, ja. Dass der Wilford da drin ist?
Ja, ja.
Zeigt er sich noch?
Er wird angekündigt von der Tochter von Melanie, die ja auch
da drin ist. Ja, die Tochter von Melanie ist auch da drin, genau. Und jetzt haben wir also, das ist das Setup für die Staffel 2. Wir haben jetzt zwei Züge, die aneinander gekoppelt sind. Und in der einen haben wir eine Demokratie, eine sehr, sehr fragile, sehr junge Demokratie, die gerade so ein bisschen noch mit den Nachwehen dieser Klassengesellschaft, also da sind natürlich Leute, die was gewonnen haben und da sind Leute, die ganz viel verloren haben. Welche in der Mitte, für die das vielleicht okay ist, dass es jetzt so ist und manche, die gerne das Alte zurück hätten und manche, die entdecken, dass das vielleicht doch alles im Moment sehr turbulent, aber vielleicht doch insgesamt besser ist. Und dann haben wir eine Grenze, nämlich genau da, wo die beiden Züge zusammengekoppelt sind, bleiben die erstmal eine ganze Weile getrennt, aber wir haben dann eben so Grenzsachen, Schmuggel, Spionage, Diplomatie. Und wir haben halt auf der anderen Seite der Grenze immer noch die Diktatur, denn da...
Wir haben da eine viel krassere, viel knallhartere Diktatur als im ursprünglichen Snowpiercer. Also es ist ja eine Schreckensherrschaft, was der da betreibt.
Und genau, und Wilford, also dieser eigentliche Typ, der den Zug mal irgendwann gebaut und bezahlt hat und eigentlich auch der Herrscher in diesem Zug sein wollte und nicht in diesem Versorgungszug, den er jetzt nur noch hatte, ist jetzt sehr froh, dass er seinen eigentlichen Zug wieder eingefangen hat und da angekuppelt hat. Und er würde jetzt natürlich gern die Herrschaft über den Gesamtzug wieder übernehmen, weil das ist ja sozusagen seins. Da lässt er keinen Zweifel dran, dass er das so sieht. Mhm. Und natürlich wollen die Leute vorne in dem Teil, also der ist hinten angekuppelt, Big Alice heißt der zweite Zug. Und natürlich will er das haben und die da vorne sind ein bisschen, da gibt es halt, wie gesagt, Fraktionen, die das auch gerne vielleicht haben wollen. Und es gibt aber Fraktionen, die das eben auf alle Fälle verhindern wollen. Und dann, dann geht das los. Und es ist nach wie vor enorm spannend.
Du fandest ja den Cliffhanger oder überhaupt das Ende von der ersten Staffel nicht gut. Wie Big Alice aufgetaucht ist und angekoppelt hat und sowas. Hat dich das irgendwie wieder versöhnt, wie es dann weitergeht? Oder?
Ja, doch.
Oder was hattest du anders erwartet? Weil ich fand es super, dieses Ende.
Ich hatte mir nicht vorstellen können, dass sie Wilford so geil hinkriegen, dass sie die Geschichte so cool erzählt bekommen, dass Wilford so er sagt ja irgendwann mal über sich selbst, dass er so den Moral Compass nicht hat und Right from Wrong nicht so richtig trennen kann. Und das, wie extrem Sean Bean den spielt, wie vollkommen wahnsinnig im Grunde, das hatte ich mir nicht ausmalen können. Und insofern, ich dachte, wir haben so eine schöne kleine abgeschlossene Welt, wo man sozusagen Gesellschaft als Aquarium so hingebaut hat in 1000 Waggons und dann da drin Parabeln auf Gesellschaft erzählen kann. Und dann hat man am Ende der ersten Staffel so dieses wir haben
Gesellschaftsumschwung.
Ja, wir hatten dann Umschwung, wir hatten dann Revolution und so weiter und man hätte jetzt alles Mögliche in alle möglichen Richtungen gehen können und stattdessen macht man da draußen passiert jetzt was und andere Leute kommen in anderen Zügen und so weiter und so weiter. Und da habe ich gedacht, irgendwie weicht es das doch jetzt auf. Das ist doch eine blöde Idee. Lass uns doch unsere kleine Welt weiter betrachten und gucken, wie sich entwickelt. Aber natürlich, im Endeffekt ist es ja nach wie vor ein Zug. Das Ding koppelt halt an, bringt einen Haufen neue Charaktere mit. Und es ist ja immer noch ein Zug, der jetzt halt zusammengekoppelt aus zwei ist, macht ja keinen Unterschied.
Zwei und, Gesellschaften im Endeffekt, ja.
Zwei Gesellschaften, zwei Länder, wenn du so willst, mit einer Grenze.
Mhm. Ja.
Zwei Herrschaftssysteme. Die versuchen sich gegenseitig zu beeinflussen und irgendwie, insofern ist es weiter The World in a Bottle. Und, genau. Und das, ich bin da sofort versöhnt worden, weil es funktioniert nach wie vor grandios. Ja. Und dass Stefan es immer noch nicht geguckt hat, ist ein Skandal, sondern das Gleiche. Das musst du sehen, es ist einfach so unfassbar gut.
Ja, es macht schon Spaß.
Ich glaub's euch, ja doch. Es klingt immer mehr so, als müsste ich das wirklich mal schauen.
Ja. Und die haben halt so gemeine Sachen, so, also die Kälte ist dann halt auch ein Folterinstrument, die Kälte ist ein Hinrichtungsinstrument, die Kälte ist ein einfach der Tod, der alle bedroht da draußen, dieser Zug ist so die Arche Noah und gleichzeitig irgendwie ein Gefängnis und die Tatsache, dass der Zug erstens ist er, am Anfang ist er 1000 Wagen lang, am Ende von der ersten Staffel sind es ein paar weniger, dann koppelt Big Alice an, dann sind es 1034 oder irgend sowas und manchmal gibt es so Kamera-Außenaufnahmen, wo man dann so erahnen kann, wie lang dieser Zug ist. Der ist ja so 15 Kilometer lang oder irgendwas. So
krass. Spirale, ich weiß gar nicht mehr, ob sie runter oder hochfahren. Ich glaube, hochfahren. Ja. Das ist so krass, oder? Wo sie dann eben praktisch sehen, wie der Zug sich wie so eine Schlange da hochschlängelt und sie sehen an den Fenstern der anderen, dass die irgendwelche Zeichen ihnen geben. Und so. Ja, ziemlich cool und ziemlich bewegend.
Ja. Und die Tatsache, dass es so viele Wagen sind, ermöglicht halt auch der Geschichte immer mal wieder neue Orte zu erfinden. Obwohl man jetzt eigentlich denken würde, naja, wir sind ja in dem Zug, was soll es da schon geben? Aber ich will es auch nicht alles jetzt spoilern, aber es gibt halt doch sehr, sehr unterschiedliche Orte in diesem Zug.
Naja, und 1000 Wagen, da kannst du ja...
Eben, genau, 1000 Wagen, haben. Da sind halt auch Spezialwagen, also da sind natürlich viele, wo Leute einfach leben, wo Wohnungen sozusagen oder Zimmer halt sind. Aber es gibt dann halt auch so Wagen, die für spezielle Zwecke sind, sei es jetzt irgendwie Essensversorgung Entertainment oder eine Schule zum Beispiel auch und so. Also es ganz, ganz viele Spezialwagen und die Serie hat dadurch natürlich, dass es halt viel, viel mehr sind, als wir zeigen können, hat die Serie halt die Möglichkeit, auch in folgenden Staffeln noch einfach immer wieder neue Ideen zu haben. Und es ist nicht absurd, das zu sagen, dass wir, wenn jetzt in der dritten Staffel irgendein Wagen käme, dann könntest du ja nicht sagen, das ist so ein Quatsch, warum haben wir den ja noch nicht vorher gesehen? Da sind noch so unendlich viele, die wir noch nicht vorher gesehen haben. Insofern können sie jederzeit noch machen und es ist nicht dadurch nicht unlogisch oder komisch oder so. Also man könnte ja sonst meinen, dass es zu sehr Kammerspiel ist, aber bei 1034 Wagen kannst du ein bisschen was machen.
Ich fand in der Mitte der Staffel hat es ein bisschen Längen, so Kammerspielartige. Wo so nicht so klar ist, so wann kommt der Schlag von Wilford oder kommt er überhaupt oder in welcher Art und das war, weiß nicht, hatte ich so das Gefühl, hätte man auch zwei Folgen rausstreichen können. Ja.
Überhaupt nicht.
Dann hat es wieder Geschwindigkeit aufgenommen gegen Ende. Da hat es wieder Spaß gemacht, aber also zwischendrin hatte ich so ein bisschen. Vielleicht war es auch nur eine Folge, aber da hat sich so gelangweilt, möchte ich nicht sagen, aber so, wo ich so dachte, so, ja, ist gut. Also so.
Zog sich etwas, ja.
Hab jetzt genug von der, vom Ambiente. Zeigen halt viel Ambiente. Ja, ich meine, die Corporate Identity dieser Serie und dieses Zugs ist schon auch gut, muss man sagen. Ne? Also, auch, das ist ja auch geschickt gemacht, immer diesen Vorspann, der ja immer von jemandem erzählt wird. Und zwar immer von einem anderen.
Figur, genau.
Und die dann immer darauf endet, irgendwie, und so ist das, in den 1063 Zügen des Snowpiercer, also ich weiß nicht, wie viel es sind.
34.
Oder so. Das ist schon, ja, das ist, ja, Corporate Identity halt. Also, das ist wirklich gut gemacht. Also
dieser Vorspann ist wirklich gut gemacht, vor allen
Dingen. Und man schaut auch gerne den Vorspann. Das geht mir
total
selten so, aber den habe ich häufig geschaut. Also, weil der auch einfach gut und stimmungsvoll ist. Also.
Ja, und es endet halt immer mit diesem Satz on Snowpiercer, 1034 cars along.
Ja.
Und dann kommt noch so ein bisschen diese blauen schematischen Zeichnungen im Zug und du denkst dann halt noch so drüber nach, was die Figur gesagt hat und dann ist der Vorspann eigentlich schon vorbei und dann geht's los. Das ist wirklich toll gemacht und vor allen Dingen die Tatsache, dass es immer andere, also allein diese Reise, die Ruth gemacht hat, als Charakter und sie hat, glaube ich, den Vorspann.
Der Wahnsinn, krass.
In der letzten Folge, glaube ich, ist es ihr Vorspann. Und es ist so passend, weil diese Entwicklung, diese Figur, die man schon man, seit der ersten Staffel weiß man nicht.
Antagonistin oder
ja,
ist sie gut oder böse oder ist sie überhaupt egal ob gut oder böse, kann man ihr trauen, ja?
Ja,
also spielt
ja
immer ein falsches Spiel, das ist völlig unklar bei ihr. Also
und in der ersten Staffel ist sie ja noch so, naja, das ist so die naive Dumme, die dann für Melanie so die Handlanger arbeiten macht. Und dann wird das so, sie wird so komplexer, dann ist sie böse am Anfang ja noch und und dann wird sie irgendwann vielleicht, aber na, vielleicht nicht und vielleicht ist sie doch auf Wilfords Seite und dann, das ist, die ist so gut gemacht und dann auch diese Tatsache, wie Melanie dann irgendwann weg ist.
Und ja, ich meine, Melanie in der ersten Staffel ja auch. Ja, die ist ja, hat ja auch eine Entwicklung gemacht in der ersten Staffel.
Absolut, absolut. Ja. Und diese Art und Weise, wie Melanie aus der Geschichte in der zweiten Staffel rausgenommen wird und dann erzählt Dix irgendwann, gibt es eine Folge, die spielt nur bei ihr. Und damit aber sie nicht alleine ist, halluziniert sie sich andere Personen herbei, die dann, dadurch können die anderen Cast-Member auch mitmachen, obwohl die eigentlich nicht an dieser Stelle sind, wo sie ist. Und dann geht die Geschichte an der Stelle, macht die so einen Sprung nach vorne und wir erfahren, was im Grunde erst in der letzten Folge passieren wird. Und wir wissen dann sozusagen einen ganz kleinen Ausschnitt von dem, was in der letzten Folge passieren wird, aber wir wissen noch nicht, wie es dazu kommt. Und dann geht die, mit der nächsten Folge geht die Geschichte quasi wieder an einen anderen Ort und wieder zurück, dahin, wo wir vorher sonst immer die ganze Zeit sind, also so die übliche Leier im Zug. Und wir wissen so, haben so einen Glimmer von, da in der letzten Folge passiert irgendwie dieses Krasse, was wir gesehen haben.
Da sehen wir zwei Leute, aber warum, genau.
Ja, aber warum? Und dann geht das, dauert das bis zur letzten Folge. Das ist auch so clever gemacht, weil es verrät dir halt ein bisschen was, aber eigentlich doch nichts und sehr gut gemacht.
Aber ich muss sagen, das letzte Ende dieser Geschichte hat mir nicht gefallen. Obwohl es ja so halb offen ist, aber also obwohl es so wahnsinnig offen war, es nicht. Habe ich mir schwer getan mit. Aber gut. Mal gucken, wie das weitergeht.
Ja, ich denke, da wird eine Season 3 kommen, oder?
Denke ich auch, ja.
Ich meine, die ist angekündigt, habe ich irgendwo gelesen.
Also ist eigentlich darauf angelegt. Das heißt natürlich heutzutage nichts, aber
ja. Ja, interessanterweise, ich weiß nicht, soll ich was spoilern zu der dritten Staffel?
Wenn irgendwas offiziell
die Schauspielerin,
ist,
dann die Schauspielerin, die Melanie Cavill spielt, also Jennifer Connelly, wird wieder dabei sein.
Heißt natürlich nicht, das kann Rückblenden so sein, gell?
Heißt im Grunde nichts, aber alles interessant.
Das meinte ich mit, ist so ein bisschen offen, gell?
Ja, ist alles offen.
Ja.
Genau. Ja, wusstest du, dass der Typ, der Parasite gemacht hat und dafür den Oscar gekriegt hat, dass der hier irgendwie Producer ist und auch der war ja der Macher von dem Original Snowpiercer, ne? Bong Joon-ho, dieser, heißt er so? Ich habe ihn mit Sicherheit falsch ausgesprochen, es tut mir auch leid, aber dieser koreanische Filmemacher, der jetzt, seit er den Oscar hat, dauernd in irgendwelchen Fernsehshows interviewt wird mit dieser zaubersüßen Übersetzerin, die dann immer sein Koreanisch übersetzen muss und er spricht dann immer halb Englisch und halb lässt er sich übersetzen, weil das irgendwie wahrscheinlich von sich selbst glaubt, dass es nicht gut genug kann. Das ist immer sehr sehr lustig, wenn er dann so an so, ich neulich irgendwie so ein Podiumsdiskussion, die war noch ganz kurz vor Corona aufgezeichnet worden, da saß er dann irgendwie mit dem Typ, der die Interviews geführt hat, mit Quentin Tarantino, dann er und zugeschaltet war noch Martin Scorsese und noch irgendwer war auf der Bühne, also lauter so Regisseure und dann Diskussion und er hatte halt diese Übersetzerin dabei und das, dadurch war das irgendwie so, der ist total lustig, wenn du den im Interview so hörst, obwohl er halt dann die Hälfte immer auf Koreanisch redet und man dann immer durch die Übersetzung warten muss. Die aber auch nicht, wie so bei Wetten, dass so über den Lautsprecher eingespielt wird, sondern sie sitzt immer neben ihm auf der Bühne mit und übersetzt es dann so, wenn er gesprochen hat. Das ist total süß.
Spricht er auch Englisch oder gar nicht?
Ein bisschen. Also er antwortet immer so halb auf Englisch und dann irgendwann switcht er einfach auf Koreanisch und redet dann natürlich dann noch viel schneller und dann übersetzt sie das so nach und nach und und er hat halt, ich glaube, er hat damals den originalen Snowpiercer gemacht, meine ich, oder?
Ich meine auch, ja.
Ja, und ist jetzt hier Executive Producer.
Ja gut, dann ist er ja.
Und genau. Und Okja hat Claudia hier mal irgendwann besprochen, auch von ihm. Und halt für Parasite den Oscar
wollte bekommen. Wollte ich schon immer mal schauen, habe ich aber noch nicht geschafft. Ich habe vor allem nicht geschafft, meine Frau dazu zu überzeugen, den zu schauen. Ich weiß auch nicht, das, keine Ahnung.
Also das ist echt so ein Film-Wunderkind im Moment. Bong Joon-ho. Naja. Ja, also Stefan, bitte, bitte Snowpiercer gucken, dringend.
Okay.
Das, also die, der, ja, der Gore-Faktor hält sich in Grenzen. Hin und wieder werden ja, so total. Arme, ab, Arme ja, abgefroren ja, oder Leute haben so.
Passiert einmal. Man darf sich halt nicht von den ersten 20 Minuten abschrecken lassen. Aber
und wie war das? Erst die Serie, nee, dann den Film?
Der Film ist viel goriger.
Den Film dann die Serie. Gesehen,
oder?
Habt ihr gerade durcheinander geredet?
Schreckt in die Fresse, der Film.
Der ja.
Hört mich noch irgendjemand?
Ah, ja, wir hören dich. Wir hören dich, aber du hörst uns nicht mehr. Ich schmeiß ihn mal aus der Leitung.
Also er ist der Meinung, dass der Film goriger ist als die Serie. Ich erinnere mich an den Film nur so unzureichend.
Ich wollte erst mal fragen, erst Serie gucken oder erst Film gucken?
Also ich habe ja die, die Serie erst angefangen und hat mich nicht gepackt, aber habe, glaube ich, nur die erste Folge gesehen. Dann habe ich den Film geschaut und dann hat mich die Serie gepackt. Also irgendwas scheint in dem Film passiert oder erzählt worden zu sein in einer Weise, damit ich irgendwie Fühlung zu der Serie bekommen konnte. Aber eigentlich baut es nicht aufeinander auf. Also das ist eigentlich eine Parallelgeschichte. Also die sind auch nicht in Dings zu bringen. Ich überlege die ganze Zeit, ob der Film in der Zukunft von der Serie spielt. Aber so richtig kann das nicht sein. Aber
nee, das ist eine Parallelinterpretation desselben Grundstoffs.
Reboot sozusagen.
Ja, genau.
Sagen, ja.
Ja, ich hatte die Wahl damals nicht. Ich habe den Film gesehen, da gab es die Serie noch nicht. Und ich würde auch sagen, genau wie Christoph sagt, du tust dir auf jeden Fall nichts falsch, wenn du den Film zuerst guckst.
Nee, man kommt irgendwie, ich hatte das Gefühl, man kommt irgendwie besser rein, weil ich glaube, die Serie auch so gedacht ist, dass man den Film kennt, weil manches wird doch nicht erzählt am Anfang. Also ich habe mir diese Sache, warum die da unterwegs sind und so, das wird zwar erwähnt in der Serie, aber es wird irgendwie nicht glaubhaft erzählt und also jedenfalls am Anfang nicht. Und das wird im Film irgendwie besser
erzählt. Ich finde, der Film ist total linearer. Der Film erzählt das ja so ganz.
Ja.
Der erzählt das ja so ganz von hinten, also wirklich so Detail, also die unterdrückten
Klassengesellschaft.
Und dann kämpfen die sich.
Genau.
Dann kämpfen die sich nach vorne und mit jeder Tür, die aufmachen, ist es auch für uns als Zuschauer so dieses Wonder of the World, so, oh, was ist denn hier in dem Wagen? Ja. Und dann kämpfen die sich halt nach ganz vorne durch. Und die Serie geht halt schon so vom Start weg eher so hin und macht dieses, wir springen mit der Kamera ständig hin und her, vorne, hinten, genau. Mitte, vorne, setzt Mitte.
Das im Endeffekt voraus, dass du das weißt. Weil,
wie genau, und dann ist es nicht mehr so diese Entdeckungsreise. Der ist aber auch wahnsinnig gut besetzt. Also Chris Evans spielt da diesen Revolutionär und dann Ed Harris, den Wilford und John Hurt und Tilda Swinton in der, so ein bisschen die Rolle von der Ruth. Und Jamie Bell und Octavia Spencer und so. Also ist wirklich, das Ding ist auch wahnsinnig gut besetzt. Also kann man auch auf jeden Fall gucken.
Aber der ist schon brachial. Also da werden viele Leute mit einer Axt erschlagen.
Ja, du, aber diese Szene ich sag jetzt nur Badewanne, das hat mich schon, also das hat mich hart mitgenommen. Da musste ich kurz Augen zwinkern, damit ich nicht so hingucken muss. Also da ist auch so eine Warning vorne vor der Folge, wo es heißt irgendwie für Stift, bla bla bla, dann da habe ich so ein bisschen so mit, ich habe meine Apple TV Fernbedienung wie so einen schwarzen Balken vor mein Auge gehalten und habe so, kann dann über die Entfernung, zu der ich die halte, kann ich bestimmen, wie viel vom Fernseher ich noch sehen kann. Je näher ich sie ranhalte, desto weg ist der Fernseher. Und damit habe ich das dann so geregelt, dass ich, weil ich wollte das nicht sehen. Aber es ist zum Glück kurz und danach geht's wieder.
Okay. Also, Snowpiercer nach wie vor eine totale Empfehlung. Sehe ich das richtig?
Ja, schon. Ja, ja.
Absolut.
Ja. Bevor wir jetzt zur nächsten Kategorie kommen, wäre es doch mal Zeit für ein bisschen Pause, oder?
Was? Ist das so früh?
Nee, mir war jetzt danach. Jazzwitz der Woche.
Das kam jetzt überraschend, weil wir noch gar nicht mit den Filmthemen durch sind.
Ja, aber
okay,
bevor wir jetzt gleich mit dem Film weiterreden, dann.
Ja, okay. Also, eine junge Frau geht am Bach spazieren und plötzlich wird sie so von der Seite dumm angesprochen, und zwar von einem Frosch. Und der sagt ihr, hallo, ich bin ein verwunschener Jazz-Trompeter. Wenn du mich mitnimmst und küsst, dann, dann werde ich befreit und gehöre dir. Und was habe ich dann davon, sagt die Frau. Ja, dann spiele ich nur für dich. Richtig gut, ich bin Jazz-Profi. Sagt die Frau, okay, ich nehme dich mit, aber küssen werde ich dich nicht. Mit einem sprechenden Frosch mache ich wesentlich mehr Geld als mit einem Jazz-Trompeter.
Du kriegst schon wieder Geld.
Ah ja, sehr schön. So viel zur Unterhaltung. Es geht weiter mit Suits Staffel 9.
Ja.
Wie viel sind das insgesamt? Wie viel kommen da?
9.
Noch? Das war die.
Ah, okay. Das war die Finale. Netflix hat mal wieder diesmal wenigstens die ganze Staffel auf einmal gedroppt. Finale Staffel, Suits, schaut sich sehr schnell weg. In, ich glaube, 2,5 Abenden oder so haben wir das geschaut, obwohl es 10 Folgen sind.
Ach, mal 50 Minuten oder so,
ja? Ja, 45 oder so, ja, ja.
Krass.
Macht wirklich großen Spaß. Eine sehr runde, sehr schöne Staffel. Mit einer sehr guten Antagonistin, gespielt von Denise Crosby.
Klingt das bei euch?
Nee.
Der Bob weiß.
Der Name sagt, Denise Crosby. Es sagt mir irgendwas, aber ich krieg's nicht eingeordnet.
Ja, klar.
Irgendeine Serie.
The Tasha Ja.
Oh ja.
Ja. Ah, und dann auch natürlich Sela, ihre Tochter.
Und irgendwie
also,
so.
Irgendwas?
Ja, okay. Sela, richtig. Was, ja, irgendwie? Ich wollte gerade genau, Romulane Sela, ja, sagen,
genau.
Aber ja, das ist ja.
Romulane,
ja.
Genau. Also aus Next Generation Star Trek. Die ungeliebte Sicherheitsoffizierin aus der ersten Staffel, die sie zum Glück relativ schnell haben sterben lassen und durch Worf ersetzen lassen. Die spielt hier eine wirklich krass fiese Antagonistin, die man hassen muss, die aber trotzdem irgendwie vielschichtig ist. Also das ist nicht so, die ist nicht böse, sondern sie ist halt, ja, die folgt halt ihren eigenen Moralkompass. Und ist wirklich gut und schweißt dadurch das Suits-Team sehr gut zusammen gegen sie. Denn die Sache ist die, die bekommen die durch Verwicklung als Geschäftsführerin vor die Nase gesetzt und müssen jetzt damit umgehen, dass sie das eigentlich Böse jetzt halt als Chefin haben. Und die anderen Akteure, also die man schon ja über die letzten 8 Staffeln kennengelernt hat, funktionieren wunderbar miteinander. Und das Ganze ist auch wirklich zu einem sehr runden Abschluss gebracht. Es wird auch dieser eigentlich ausgestiegene ursprüngliche zweite Hauptdarsteller kommt auch wieder zurück für ein paar Folgen. Die mit ihm verheiratete hier Herzogin von Wessex haben sie nicht bekommen, also die taucht nicht auf.
Aber ist nochmal so Fanservice, oder?
Klingt ist so total so. Fanservice. Ja, ist total. Also es ist, und es am Ende wird so, ja, schon auch hart rührselig alles zu einem Abschluss gebracht, dass wirklich alle zufrieden sein müssen im Endeffekt. Es ist wirklich, es macht richtig Spaß. Es ist Fanservice, aber es sind auch schon die üblichen Suits-Verwicklungen, wo ich dann auch an 2, 3 Stellen gesagt habe, so, verstehe ich nicht, okay, egal, geht mir ja bei Suits immer so, dass ich so diese, so wenn's so ganz hart, ist auch viel Name-Dropping einfach, also habe ich Schwierigkeiten mit gehabt und so dieses Justizsystem ist mir einfach so fremd und so, ja, das wird mir, ich werde damit nicht warm, das auch nur zu verstehen, wie da Entscheidungen getroffen werden, aber gut, das ist halt so. Aber insgesamt, ja, das ist natürlich Quatsch, das zu empfehlen, weil man muss die anderen 8 Staffeln auch gesehen haben, aber das, also, nehmen wir mal an, man hätte jetzt die letzten 8 Staffeln gesehen und man hätte so in der 7. und 8. Staffel gesagt, so, ah ja, es ist langsam auch totgelaufen. Was stimmt? Die 9. Staffel dreht nochmal richtig auf. Also, der hat schon richtig Spaß gemacht. Ja, und
okay.
Tasha Ja als Bösewicht ist grandios gewesen. Nicht so blass wie auf der Enterprise war sie da. War richtig gut.
Ja, das klingt am Ende war sie nicht mehr so blass mit dem schwarzen Zeug, aber egal.
Ja, genau.
Ja, sehr schön. Das nehmen wir als Empfehlung mit. Ich habe ja mal die erste Staffel angefangen, aber irgendwann hat sie mich verlassen.
Ja, du brauchst ja auch Zeit für Snowpiercer, das ist wichtiger.
Ja, sehr lang. Ja, schau lieber Snowpiercer.
Habe ich im Vorgespräch erzählt, gell? Was ich letzte Woche geschaut habe. Ich habe nochmal Ted Lasso geschaut, diesmal mit meiner Gattin zusammen. Und sie war
möchtest du es nochmal besprechen?
Ebenso angetan. Nee, ich habe auch keine Kapitelmarke für gemacht. Ich empfehle das jetzt einfach so zwischendrin. Sie war ebenso angetan wie ich und hat sich jeden Tag gefreut, wenn wir nochmal ein bisschen weiter gucken konnten davon. Und wir haben das in einer Woche durchgebinged, was für uns schon echt viel heißt.
Das ist echt gut. Also wenn die zweite Staffel draußen ist, dann werde ich da mal einen Probemonat machen. Und werde mir die Staffel noch anschauen.
Schau dir das mal an, ja. Irgendwie Ende Juli kommen die, glaube ich, raus und dann reden wir nochmal über Ted Lasso. Außer ich gucke jetzt vielleicht zwischendurch noch zwei, dreimal. Dann rede ich jedes Mal wieder kurz drüber.
Das wird gut sein. Ich schaue gerade wieder Spartacus, letzte Staffel. Aber da habe ich ja ausführlich
schon. Die hast du, glaube ich, auch schon zwei, dreimal besprochen, oder?
Ja, kann sein.
Ja, der Christoph hat hier uns irgendwie ein seltsames Thema in unsere Kapitel, also in unsere Themen reingeschummelt. Lustboy Lino, was hast du denn für Dates?
Lustboy Lino.
Das habe ich falsch verstanden, ja, tut mir leid.
Ich glaube ja.
Das Schöne ist, dass du den Witz in der Vorbesprechung angekündigt hast und wir haben es nicht kommen sehen.
Ja, nee.
Ja.
Ja, Lustboy Lino ist ein, ja, wie man es nennt, ein Musiker, sagen wir mal. Er wird so als Rapper gehandelt, ein Stuttgarter Rapper. Da hört man doch auf.
Smudo ist mit der Luca-App beschäftigt, der kann nicht. Er muss die Luca-App an die Wand fahren.
Ist mit der Luca-App beschäftigt, einfach nur Geld zu verdienen mit einer Scheiß-App. Ist jetzt nicht das Thema.
Meintest du, hört auf zuzuhören oder horcht auf, also hört mal richtig? Nee.
Genau, jetzt horcht mal auf. Ah. Hier, Stuttgarter Rapper.
Stuttgarter Rapper.
Also ich bin irgendwie drüber gestolpert. Ich glaube, MTV, keine Ahnung, Facebook wurde mir irgendwie promoted, keine Ahnung. Und der ist von der Optik ist er auffällig. Der hat so sehr viel Pink in seinen Videos, auch in seiner Haarfarbe und allem. Und kokettiert so ein bisschen mit Rollenbildern oder löst so ein bisschen ganz bewusst Rollenbilder auf. Es ist keine Coverversion, sondern es ist eine Interpretation von dem Grönemeyer-Song Männer, hat er gemacht mit einem neuen Text, zum Teil neuen Text, die sehr klug ist und sehr gut ist und eben das Thema Männer- und Frauenrolle und sowas neu bearbeitet, mit auch einem sehr coolen Video. Die Videos sind eigentlich fast alles sehr, sehr cool. Und da kam jetzt gerade das erste Album von ihm raus, Die Tage, und ich höre es ununterbrochen, weil es echt cool ist. Stilistisch ist es ein bisschen schwierig. Ich habe der Theresa zwei, drei Lieder vorgespielt und sie so, das ist doch kein Rap. Dann habe ich gesagt, ja doch, das ist das, was heutzutage Rap genannt wird. So, das ist so, ist schwer zu erklären. Es geht so ein bisschen aus diesem Autotune-Rap hervor. Wenn ich das Beispiel dafür nenne, dann führt es in eine völlig falsche Richtung. Der klingt natürlich nicht wie Capital Bra und so und Loredana und sowas, aber so, ja, von der Art schon irgendwie, also dieses nicht harter Sprechgesang, sondern auch Melodien mit drin, sehr viel Instrumentierung, auch sehr gute Instrumentierung, es klingt zum Teil punkig, crunchig auch. Es gibt ein Video, wo man sieht, dass die Instrumentierung, und ich glaube, das ist auch tatsächlich authentisch, da haben sie einen Kontrabass als Bass, was cool. Ich sehr, sehr cool finde, ja, also wirklich cool. Da ist, in dem Lied ist, ich glaube, Deine Schuhe heißt es, glaube ich, oder Meine Schuhe, haben sie als Instrumentierung ein Schlagzeug, eine Akustikgitarre, eine E-Gitarre und einen Kontrabass, was ich schon echt geil finde, ja.
Das ist echt cool.
Von den Themen und Texten her, das ist der ist so zweite Hälfte 20, ist so von der Optik so ein bisschen, ja, schon so ein bisschen Drogenoptik. Also er ist schon, ja, ich werde da nicht so ganz mit warm mit seiner Optik, aber und auch mit seiner Attitüde. Ich finde die ein bisschen, vielleicht bin ich einfach ein zu alter, weißer Mann mittlerweile, ist halt schon, ja, ist halt schon ein bisschen, ich empfinde es als ein bisschen kindisch zum Teil. Aber gut, wir sind auch nicht mehr die Generation.
Wir sind halt auch nicht mehr Mitte 20.
Richtig, es ist schon anschlussfähig für mich. Und er hat vor ein paar Jahren seinen Bruder durch Selbstmord verloren, der übrigens am gleichen Tag Geburtstag hatte wie ich. Das kommt in einem Musikvideo, kommt das raus. Und damit beschäftigt er sich in seinem Album sehr stark. Also so gefühlt ist in seinem Album so jedes dritte Lied handelt eben von der Bewältigung dieses Traumas, dass sein Bruder sich umgebracht hat. Aber auch alles sehr gut, sehr klug und sehr anschlussfähig gemacht. Das war auch das, was die Theresa gesagt hat, als sie dieses Männervideo gesehen hat, gesagt so, dass sie das sich unbedingt merken muss, so für so Schulungen, so zu sexueller Orientierung oder überhaupt sexualpädagogische Schulung, weil das eben so niederschwellig ist, dass es anschlussfähig für die Masse ist, aber trotzdem eine sehr starke Aussage hat. Also es ist, ich finde den Typ wirklich gut. Also ja, der ist irgendwie plump, schrill und benennt sich auch als Rebell und so, aber auf der anderen Seite ist er dann auch so nonchalant und der macht das irgendwie, ja, irgendwie cool. Der schafft so diesen Spagat oder diesen Tanz auf der
Kippe. Rasierklinge.
Ja, genau, Rasierklinge schafft er sehr gut. Und es ist sehr pink.
Okay.
Also es ist wohl auch seine Lieblingsfarbe. Also da unbedingt mal reinhören. Es ist, wenn man ja so mal grob reinhört, ist es eben, ja, es ist schon auch ein bisschen Autotune mit drin. Das mag uns alte Menschen abschrecken zum Teil, aber es ist gut komponiert und gut gemacht. Also es ist, ja, Lost Boy Lino, Hörempfehlung.
Okay.
Eine Rap-Hörempfehlung von mir.
Wer von das? Dir, ja, das ist, also das überrascht mich jetzt.
Ne, seit Hamilton bin ich da bei dir nichts mehr anderes gewöhnt.
Jetzt kann er alles sagen, was er will, gell?
Jetzt so viel der Dauernd-Rap, also das ist ja von der Sache her. Oder Hip-Hop.
Ja, oder Baby-Metal oder Lady-Baby.
Okay.
Die Tage wieder hat die Rosa wieder so ein Quatsch aus dem Kindergarten. Also die kriegen im Kindergarten immer so einen Quatsch erzählt von den anderen Kindern. Da ging es um Prinzessin oder Dinosaurier. Hat sie gesagt, Prinzessinnen sind eher für Mädchen und Dinosaurier eher für Jungs. Dann habe ich zu ihr gesagt, überleg doch mal, wir haben doch neulich erst das Video von Lady Baby gehört. Kannst du dich an den Sänger erinnern? Ja. Was glaubst du? Was mag der lieber, Prinzessin oder Dinosaurier? Prinzessin!
Genau.
Merkst du was? Ja.
Bei uns ist gerade Feuerwehr das Thema.
Ah, siehst du? Bei einem Mädchen. Ist Feuerwehr.
Das ist skandalös, Feuerwehr, gell?
Doch für Jungs.
Ja. Wenn die irgendwas sich so auf den Kopf setzt.
Kindergarten.
Ja, das ist krass. Die setzt sich irgendwas auf den Kopf und rennt dann durch die Wohnung. Feuerwehr, komm mal her und dann geht's ab.
Kannst du ihr bitte diesen Minion zeigen, der Bido, Bido, Bido.
Nein, aus Gründen.
Wir hatten neulich Feuerwehreinsatz hier draußen. Da sind 9 Feuerwehrlöschfahrzeuge, also diese nicht Leiter, sondern diese kastenförmigen LKWs mit diesen Rollos hinten dran. 9 Stück davon und ein Einsatzleit VW-Bus-Dings. Hier bei mir in den Wald gefahren. Da kriegt man dann kurz Angst, wenn man so am Waldrand wohnt und denkt sich so, bitte kein Waldbrand jetzt heute. Und dann haben wir natürlich gafferartig, wie wir dachten, so ein bisschen leicht zurückhalten. Man will ja nicht im Weg stehen, aber ein bisschen gucken gehen will man schon. Haben wir da beschlossen, wir machen jetzt einen Spaziergang. Weil man hat keinen Rauch gesehen. Es war nirgends Rauch.
Man wollte wir wollten eh gerade einen Spaziergang
machen. Wir wollten gerade einen Spaziergang machen, im Grunde. Dann sind wir, also wir hätten uns nicht direkt dran gestellt, aber wir hatten halt gedacht, wir gehen da mal hin und gucken mal und wenn irgendwo dann, wenn es gefährlich aussieht, drehen wir wieder um. Und dann sind wir gelaufen und dann haben wir gedacht, wie gehen wir jetzt dahin, wo die in den Wald reingefahren sind. Dann sind wir an die Straße gegangen, haben in Richtung Wald geguckt, haben wir nichts gesehen. Und dann haben wir gedacht, ah, hier sind Reifenspuren. Laufen wir mal den Reifenspuren hinterher.
Nun Nachbar, echt.
Dann sind wir den Reifenspuren hinterher gelaufen und dann ist es aber so ein Schotterweg halt einfach. Und auf Schotter sind Reifenspuren einfach nicht gut zu sehen. Einfach so mal. Die halten nicht lang. Oder die sind halt einfach an manchen Stellen auch einfach unsichtbar.
Fährtenleser Krüger.
Genau, ja, dann ist der Fährtenleser Krüger mit der ganzen Familie, mit beiden Kindern, komplett sind wir da also lang getaggert. Und wir sind eine, ich glaube, sowas wie 4,5 Kilometer Runde durch diesen Wald gelaufen. Irgendwelchen imaginären LKW-Reifenspuren hinterher, die wir uns eingebildet haben an irgendwelchen Kreuzungen.
Und am dann Ende kam sind das wir, Feuer.
Nee, ja. Einmal haben wir irgendwas gerochen, wo wir dachten, hier riecht's ein bisschen verbrannt. Ich glaube, wir kommen der Sache näher. Sind wir aber nicht. Wir sind dann am Ende nach ewigen Dings an irgendeiner Kreuzung angekommen, wo wir dachten, die Reifenspuren gingen geradeaus. Und da lag aber ein Baum über den Weg. Und dann standen wir an diesem Baum und dachten so, also an der letzten Kreuzung haben wir gedacht, die Reifenspuren gingen geradeaus. Da vorne liegt aber ein Baum. Und er sieht nicht so aus, als ob da 9 LKWs drüber gefahren sind. Mit anderen Worten.
Umgefallen.
Nee. Der war schon sehr, sehr alt dahin gefallen. Und dann dachten wir so, ja, dann haben wir sie irgendwo. Das ist einfach Quatsch, wir haben sie irgendwo verloren.
Wir haben uns verlaufen.
Genau, nee, wir kennen diesen Wald sehr, sehr gut. Wir gehen da seit Corona kenne ich da jede Ecke. Aber er ist halt groß.
Jeden umgefallenen Baum.
Absolut. Ja, dann sind wir halt zurückgegangen und auf dem Weg nach Hause sind wir dann in der Nähe der Gartenkolonie, haben wir ein Feuerwehrauto gesehen. Eins, nicht neun, eins. Und das hat gerade rückwärts versucht, so einen Weg lang zu fahren, hat dann da angehalten und dann standen die da rum und haben nichts gemacht. Zumindest haben wir nichts gesehen. Und dann sind wir so in 150 Meter Entfernung, haben wir da so 5 Minuten gestanden und haben gedacht, nicht stören, aber so in 150 Meter Entfernung mal gucken. Nichts zu sehen, stehen da einfach so rum, machen irgendwas an ihrem Auto, keine Ahnung. Und dann sind wir heimgegangen. Es war mega unspektakulär. Insofern, keine Ahnung, neun Feuerwehrautos, alle mit Blaulicht, alle so innerhalb von 15 Minuten angerückt, also wirklich so am Anfang waren es 3 und dann kam alle 3 Minuten, 5 Minuten kam ein neues. Da denkst du ja schon mal so, irgendwas ist hier los, ich weiß auch nicht. aber am Ende.
Das waren immer dieselben, die sind im Kreis immer wieder an euch vorbeigekommen.
Nee, waren auch teilweise so ganz moderne und dann so ein älteres, weißt du, so Magirus Deutz, aber dann diese ganz modernen Mercedes. Mhm. Und also da war alles dabei, was die Feuerwehr Frankfurt so aufzubieten hat. Und auf Twitter haben 3, 4, 5 Leute haben nachgefragt auf Twitter, Feuerwehr Frankfurt, gibt es einen eigenen Account? Keine Antwort, nix gepostet, ist geheim, keine Ahnung, irgendwas im Wald.
Okay.
Weiß man nicht.
Komisch.
Okay.
Ja, ich meine, es ist Corona, es ist ja nichts los, ja, wenn dann 9 Feuerwehrautos an deinem Fenster vorbeifahren, dann denkst du ja schon, klar. Hey, es passiert was und es ist draußen, es ist safe, ich kann da jetzt einfach spazieren gehen und es ist also nicht nur ein
doofer, langweiliger Waldspaziergang. Bei uns auf dem Land gibt es natürlich eine Facebook-Gruppe von unserem Ort, wo dann sowas gepostet würde, wo dann auch die Leute fragen würden, so Feuerwehreinsatz, was ist denn da passiert? Und dann schreibt immer irgend so ein dummer Spock von der Feuerwehr, wenn du dich freiwillig bei der Feuerwehr engagieren würdest, dann wüsstest du es.
Blödes Arschloch!
Halt doch einfach dein Maul!
Ja, so eine Facebook-Gruppe gibt es hier vom Stadtteil natürlich auch, Typen, aber da... Ja.
Einer von diesen Typen wohnt hier schräg gegenüber und ich habe das Fenster offen.
Und dieser Podcast ist online im Internet zu finden, für alle.
Ja. Aber ich glaube, der ist nur bei der Feuerwehr. Ich glaube, den habe ich noch nicht da kommentieren sehen, tatsächlich.
Ach so. Vielleicht auch Einzelfälle. Also so eine Facebook-Gruppe vom Ortsteil hier gibt es natürlich auch, da habe ich tatsächlich gar nicht geguckt. Weil ich damit auch nicht mit der, also ich meine, Leute, die fragen, habe ich auf Twitter ja schon gefunden. Mich hätte ja die Feuerwehr, die antwortet, interessiert. Kann natürlich sein, dass ich da jetzt noch andere Gaffer finde, die näher rangegangen sind als wir. Wir wollten uns ja, im Hintergrund halten und nicht stören.
Die erfolgreich näher rangegangen sind, meinst du?
Ja, ich meine, wir haben am Ende ein Auto gesehen, das da rumstand, keine Ahnung, wo die anderen 8 waren. Die haben bestimmt total Spektakuläres gemacht, während wir 3 Kilometer weiter hinten im Wald waren.
Dieses eine hat auch nicht die 8 gefunden.
Ja, das war tatsächlich auch sehr, das war auch sehr interessant, weil das Navi hat wohl nur bis an den Waldrand gereicht von den Feuerwehrautos.
Ah, das war blöd.
Es war tatsächlich so, dass die ersten 3 kamen, da saß ich selber gerade im Auto und war auf dem Weg vom Supermarkt nach Hause. Und die sind dann von hinten angekommen und ich habe noch angehalten, die haben mich überholt. Und dann habe ich gesehen, wie sie quasi, zwei sind in den Wald reingefahren und einer ist am Waldrand stehen geblieben und hat mit zwei Jungs auf Tretrollern geredet, die da gerade standen. Und die haben irgendwas dem erzählt. Und dann ist das dritte Feuerwehrauto danach den anderen beiden hinterher auch in den Wald gefahren. Und dann bin ich nach Hause gefahren und habe meiner Tochter erzählt, da waren gerade Feuerwehrautos. Bis dahin war das ja noch so, naja, drei Feuerwehrautos in den Wald gefahren, keine Ahnung, da brennt wieder an der Müllhalde irgendwas. Und hier ist so ein Müllplatz in der Ecke. Und
wo die Leute ihr Zeug einfach nächste. Hinwerfen oder wirklich
ein Ernst? Nee, da ist ein richtiger Müllplatz, aber tatsächlich genau das, was du sagst, wenn der geschlossen hat, kommen andere Leute, sind offensichtlich davon enttäuscht, dass der geschlossen hat und schmeißen also einfach eine Scheiße.
Grünabfalldeponie eigentlich, oder? Wahrscheinlich.
Auch, aber du kannst auch Sperrmüll hinbringen und auch Sondermüll und so Sachen. Okay, also das ist von der Frankfurt, ein Wertstoffhof, genau, von den Frankfurter Entsorgungsbetrieben hier so ein Müllplatz. Und ja, da sind regelmäßig, wenn du da sonntags sonntags Spaziergang machst und das Ding hat irgendwie samstags um 13 Uhr zugemacht und du spazierst da Sonntag um 15 Uhr vorbei, dann haben da schon wieder drei Leute ihre Farbtöpfe und sechs Sofas und keine Ahnung was, einfach vor den Zaun geschmissen. Also ich möchte da kriege ich da Gewaltfantasien, wenn ich das sehe. Und hin und wieder fackelt da auch mal irgendwas. Was weiß ich da, keine Ahnung, da kommen dann irgendwelche Jugendlichen und zünden die Sofas an, die da stehen oder ich weiß es nicht. Also das ist noch nichts Spektakuläres, aber als dann irgendwie so das dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte, achte Fahrzeug kam, dachte ich dann irgendwann,
gehen wir mal nachgucken.
Ist vielleicht nicht nur ein brennendes Sofa. und ja, keine Ahnung, weiß ich bis heute nicht.
Ja, wenn deine Tochter sich auch für Feuerwehr begeistert, also bei uns ist es ja mittlerweile so, dass, oder nicht mittlerweile, ich habe irgendwann im App Store mal ein Feuerwehrspiel gefunden, vom Bayerischen Versicherungskammer irgendwas. Löschmeister. Und da ist wirklich auch so für Zweijährige einmal hier klicken und dann da ein bisschen löschen und da die Schläuche aufhängen und lernst du halt irgendwie Drag and Drop und sowas du machen musst.
I'm sold. Sofort.
Ist sehr süß. Papa, einmal Feuerwehr. Okay, wir spielen einen Einsatz und dann muss irgendwie den alten Einsatz erst aufräumen. Also weiß ich nicht, was kaputt gegangen ist. Irgendwie so Minispielchen machen. Und dann wird ein Einsatz gespielt, irgendwas gelöscht oder jemand aus dem Auto rausgerettet oder Bäume zersägt oder eine Ölspur weggemacht oder mit der Drehleiter Leute aus dem Haus geholt und dann zurück und dann umgezogen und dann mache ich immer aus und das ist manchmal klappt es ganz gut.
Ja. Der Lucius ist ein begeisterter Flower-Spieler.
Das habe ich ja schon nicht vor 10 Jahren nicht verstanden. Genug
empfehlen kann. Ja, das ist ein fantastisches Spiel. Er spielt aber nur die ersten drei Level und die spielt er wirklich gut, muss man sagen.
Okay.
Aber das vierte Level mag er nicht, weil da ist dann Nacht und es ist unheimlich. Und da kann man auch einen Stromschlag kriegen. Da sage ich immer, wenn du einen Stromschlag bekommst, dann verlierst du nur ein paar Blütenblätter. Du bist der scheiß Wind. Dir kann nichts passieren. Nee, das ist ihm unheimlich.
Okay.
Tja. Und am Anfang hat er auch nur das erste gespielt, da hat er wirklich hintereinander, ich glaube 20 Mal, jedes Mal, ich spiele wieder das erste, immer wieder und richtig gut dann auch, klar. Und dann irgendwann habe ich ihn jetzt überreden können, auch mal das zweite und das dritte zu spielen, aber mal gucken, ob er irgendwann auch das Unheimliche spielt.
Unheimliche spielt immer nur die Elefanten-App.
Die ist das?
Kennst du ja nicht die Elefanten-App?
Sendung
mit der Maus.
Oh, nee.
Gibt es die Elefanten-App. Da kann man
Mama Mickey Maus gucken und dann meint sie die Maus.
Ja, nee, da in der Elefanten-App kannst du natürlich Mausclips gucken, also Maus und Elefant und Hase. Und du kannst so komische, ja, da musst du sowas malen oder so mit den Elefanten irgendwie versuchen, von Insel zu hüpfen und solche Sachen. Du kannst ein Raumschiff malen oder ein Fahrzeug malen und das fährt dann. Also du malst es und dann wird das Ding dann so rausgeschnitten, was du gemalt hast und fährt durch eine vordefinierte Landschaft. Und
okay.
Gibt's auch da so vielleicht auch was für kleine Minispiele für Kinder von, ich würde so sagen, ab 2 bis 4 Jahre, weiß nicht, ab 5, denke ich, fällt's ab. Da wird es dann wahrscheinlich zu langweilig werden. Aber
ausprobieren. Das darf man nicht unterschätzen. Das,
ja, ich habe also noch keine beim Lutz, ich kann es nicht einschätzen, aber.
Der Lutz ist ja 6 und das wundert mich auch manchmal, was den noch begeistert. Weil einfach noch, der baut dann halt noch irgendwie Fantasie mit rein und dann ist es wieder anschlussfähig. Also,
okay. Ja, also bei deinen
beiden
auf jeden Fall Maus-App.
Ja, okay, das muss ich anschauen. Was der manchmal bei Lego baut, so, also was völlig abstrakt ist, und dann kommt er und sagt, guck mal, ein Raumschiff. Und irgendwie so vier Lego-Teile, die aneinander sind, so. Okay, ist sehr viel Fantasie im Spiel, aber ja, ist doch okay. Und dann fliegt er damit durch die Gegend und so, ja.
Na? Ja, achso, das eine ist die Maus-App und das andere ist die Elefanten-App. Und die,
ja, ich meinte eben die Elefanten-App, die ist,
die ist für kleinere
Kinder.
Ja, ah, okay.
Mhm. Ja, ich habe sie eben beide entdeckt und ja. Sehr schön. Bob, du hast noch hier reingeschrieben, Thema YouTube, ein James Hoffman.
Du kennst ihn also nicht?
Nee.
Ich hätte erwartet, dass du ihn kennst eigentlich.
Ich hab ihn jetzt eben angeguckt und es könnte mich durchaus interessieren. Aber
könnte sein, dass ich dich da in ein YouTube-Loch stopfe.
Nein, nicht.
Rein droppe.
Ich bin doch neulich erst in die Formel 1 reingefallen, was irgendwie, das verstehe ich auch nicht.
Nee, dann komm mal aus dieser Formel 1 wieder raus und guck lieber ein bisschen James Hoffman. Ja, ein YouTube-Kanal von einem, ich glaube, dass er Engländer ist, aber ich bin mir nicht sicher. Kann mich auch täuschen. Ja, ein Kaffee-YouTuber. Und ich kann dir nicht sagen, wie, was, ich glaube, er beruflich macht er wahrscheinlich irgendwas mit Kaffeemaschinen verkaufen, ist meine Vermutung, aber ich guck's noch nicht so wahnsinnig lang. Also,
ist Engländer übrigens.
Okay.
Ein englischer Geschäftsmann, Autor, ja. Barista und Online-Influencer.
Okay. Genau, also das definitiv. Hipster im besten Sinne, würde ich auch sagen.
Ja, ja, total. Die Bilder sind krass.
Genau, aber er hat eine sehr ruhige und so ganz, wie soll ich das sagen, so, wie er so spricht, ist immer so, seine Stimme ist immer leise, er ist immer sehr unaufgeregt und sehr britisch und sehr.
Als würde in einem Café sitzen vielleicht.
Ja, sowas, genau. Und kennt sich halt mit Kaffee einfach unfassbar gut aus. Und versucht auch nicht, also es ist nicht so dieses Belehrende, du musst diese Mühle haben und du musst unbedingt so eine Maschine benutzen, sondern steht auch den einfachen Genüssen des Kaffees mit vielleicht absurden Geräten oder so auch offen gegenüber und ist immer in der Lage, irgendwie Sachen so einzuordnen, dass es eben heißt, wenn das dein Anspruch ist, dann ist dieses vielleicht billige oder seltsame Plastikding vielleicht auch genau dein Gerät. Und immer so diese Einordnung zu machen, ja, das ist nicht für jeden, aber wenn die Voraussetzungen sind, dann ist vielleicht dieses Teil für dich und dann kann ich dir da noch drei Tipps dazu geben, wie du damit interessanteren oder besseren Kaffee daraus bekommst. Und ja, hat dann halt so verschiedene Serien. Also hat jetzt gerade kürzlich, ist jetzt gerade zu Ende gegangen, eine fünfteilige Serie zur Aeropress, wo er dann zum einen mal das Gerät vorstellt und dann gibt es eine Folge nur zum Thema Zubehör und dann gibt es halt eine Folge so mit Fragen der Hörer und beziehungsweise Zuschauer und dann eine Folge mit seiner Aeropress-Technik, wie er sozusagen rangeht an, wo er der Meinung ist, so kriegst du aus einer Aeropress mit den meisten Kaffeesorten irgendwie einen vernünftigen Kaffee raus. Und dann aber eben auch wieder eine Erklärung, warum ist denn die so anders als das, was man, wenn man jetzt Aeropress-Wettbewerbe guckt, da machen Leute viel komplexere, viel krassere Sachen und warum ist jetzt seine Technik so komplett anders als die von denen? Und da hat er dann, er macht dann auch, was weiß ich, Extraktionsanalysen und natürlich Blind-Tastings und so weiter und liegt da auch oft richtig und dann aber auch mal wieder kapital falsch bei so einem Blind-Tasting und also einfach informiertes, unaufgeregtes Kaffee-Informations-Entertainment. Gucke ich sehr, sehr
gerne. Also ich muss sagen, ich bin hart angetriggert.
Ja, es könnte natürlich zu GAC führen, also zu Gear Acquisition Syndrome.
Ja,
GAS, nicht GAC. Genau, das
könnte passieren. Oh doch, ich habe sogar schon was von ihm geguckt, habe ich jetzt gerade gesehen.
Ach, echt?
Die Longa, Folge? Da Longa Coffee.
Okay. Ich finde es cool, wie er seine grauen Haare in Szene setzt, obwohl er jünger ist als wir.
Woher weißt du das? Hast du Wikipedia geguckt?
Ja, ich habe Wikipedia. Ist 79 okay. Geboren, also ist ein Jahr jünger als ich. Aber ja, ist cool. Also wenn ich so durchscrolle, was er so für Themen hat, da interessiert mich viel. Und eben auch in der Länge, wo es gerade noch geht. Ich glaube, ich werde tatsächlich, aber YouTube ist halt so gar nicht mein Medium, aber vielleicht gucke ich mal rein. Ja.
Ja, mach das doch mal. Hm? Ich werde mir das auf jeden Fall auch mal anschauen. Ich habe ihn schon mal abonniert. Kann ich ja auch nicht mehr viel schief gehen. Ja.
Das schadet ja immer nicht, genau. Like and subscribe und so weiter, wisst ihr ja.
Genau.
Ja, nee, also ich bin jetzt auch gerade hin und her gerissen. Ich will gerade nochmal irgendwie eine neue Art von Kaffeezubereitung. Also bisher habe ich eine Siebträgermaschine und benutze eigentlich so als Daily Driver, wie es immer so schön heißt, ist eine French Press. Und ja, ich glaube, das nächste könnte entweder eine Chemex oder eine Aeropress werden. Bin noch nicht sicher. Irgendwie in die Richtung werde ich als nächstes kaufen. Und da ist Herr Hoffmann nicht ganz unschuldig dran. Ja. So, das war meine YouTube-Empfehlung.
Es ist wieder Zeit für einen neuen Jingle.
Ach, jetzt schon wieder. Du hast ja. doch deinen Jingle vorhin schon verbrannt.
Ich liebe die Jingles. Wir sollten mehr Jingle haben.
Wir haben ja letzte Woche eine neue Kategorie eingeführt und ich habe mich jetzt die Tage mal kurz dran gesetzt. Nicht kurz, schon etwas länger. Ich bin ja nicht so gut drin und habe einen neuen Jingle gebastelt. Seid ihr bereit?
Hast du einen professionellen Sprecher dafür gefunden?
Zwei sogar. Zwei.
Ich dachte drei.
Nee, es hat doch nicht gepasst.
Okay, ja, dann fahr ab.
Okay.
Oh Gott, wie schlimm.
Großartig.
Oh je, oh je. Übrigens, was mir gerade eingefallen ist, wir brauchen noch unbedingt ein Jingle für was sehen wir nächste Woche?
Kannst du ja mal machen.
Ja, du machst das so gut. Das ist auch jetzt so gut geworden.
Ja. Also außer dass in deinen Abmischungen immer die Stimmen zu leise sind, das möchte ich anmerken.
Das macht nichts.
Ja.
Du kannst ruhig noch leiser sein.
Soll ich nochmal spielen, lauter?
Nein, um Gottes Willen. Ja, vor allem der Bauch war viel zu leise.
Ja. Du speckst ab. Was gibt's?
Ich speck immer noch ab. Muttertag hat mich ordentlich reingehauen. Ich habe jetzt meinen ersten roten Tag eingefahren, weil wenn du in meiner Abspeck-App unter den vorgegebene Abspeck-App. Abspeck-App.
Ich meine die Ab. Die Abspeck. Gott.
Ja. Unter den Kalorien bleibst, die du essen darfst, dann bleibt der Tag im Grün und sagt dir, wie heute zum Beispiel, noch 437 Kilokalorien übrig, was echt viel ist.
Snickers oder so, ne?
Na, das ist sogar mehr noch. Ich habe einfach zum Abendessen hatten wir Kartoffeln mit Quark. Das ist einfach, hat einfach wenig Kalorien. Außerdem habe ich, glaube ich, habe nur 6 cl von dem hochprozentigen Getränk eingegeben. Und ich glaube, ich habe mehr getrunken als das. Ich muss das, glaube ich, noch ein bisschen korrigieren. Aber ich bleibe heute auf jeden Fall im grünen Bereich. Aber am Muttertag haben wir Picknick gemacht und einen Kuchen, mittags schon Kuchen und Heringssalat und alles Mögliche. Und abends dann noch warm gegessen mit Hollandaise und sowas. Das ist völlig
Hollandaise. Hollandaise ist aber alleine in der Lage, das ganze Ding zu sprengen.
Ja, genau. Hollandaise hat mich am Ende hart reingeritten und da war ich dann bei 500 Kilokalorien drüber. Aber es war der einzige Tag in den letzten zweieinhalb Wochen, wo ich drüber war. Und bisher war ich immer knapp drunter. Ziemlich genau knapp. Man soll ja eigentlich gar nicht viel zu wenig. Das ist eigentlich, heute ist es zu wenig. Aber ich bin...
Trink halt weiter.
Genau, ich muss einfach noch ein bisschen was trinken. Ich bin bei 80,3 und das bedeutet 1,7 Kilo habe ich bereits abgenommen. Es geht also relativ konstant so bergab. Mal gucken, wie das weitergeht.
Sehr gut.
Trotz der roten Tage, sehr gut.
Genau, schon trotz des roten Tags bin ich bei minus 1,7.
Ich kann Hollandaise nicht mehr essen, ohne Schuldgefühle dem Fettanteil gegenüber, seit ich das erste Mal selber gemacht habe.
Ach so.
Ja, ich habe das selber gemacht und ich meine, dann ist mir klar geworden, wie viel Ei und Butter, also das ist quasi nur Ei und Butter und welche Mengen.
Ist irre,
Und dann hatte ich die fertig und dann hat meine Frau an dem Tag, es war noch, als ich schwanger war, gesagt, nee, da ist ja rohes Ei drin, das kann ich nicht essen. Und dann habe ich die komplett allein gegessen. Und wusste dann halt, und wusste dann halt so, okay, ich habe quasi ein ganzes Stück Butter gerade gegessen, mehr oder weniger. Und dieser Gedanke, der hat mich dann nicht mehr losgelassen. Ich dachte, ich
habe
dann den Rest des Tages habe ich gedacht, ich werde irgendein Verfettungsherztod sterben oder sowas. Und seitdem, ich liebe Sauce Hollandaise, aber ich, im Moment ist noch so ein bisschen so eine, zwischen mir und der Hollandaise, obwohl gerade Spargelsaison ist, so eine Distanz. So. Vielleicht nehme ich doch wieder eine, die aus Pulver ist, so aus dem Laden.
Oh nee, das macht ja keinen Spaß.
Ja, ich weiß. Ja, ich weiß.
Geschmack ist einfach so unterschiedlich. Nee, ja, die Hollandaise, die meine Frau macht es auch so gut und auch so fett. Meine Mutter sagt dann immer, sie mache nur holländische Soße, was einfach eine Low-Fat-Variante von Sauce Hollandaise ist, aber es ist einfach kein Vergleich. Also nicht nee, Hollandaise.
No contest.
Ja, Fett ist halt ein Geschmacksträger, es hilft halt nichts.
Ja. Ja, ja, also.
Es geht weiter, mal gucken.
Weiter abschwenken. Ich mache jetzt nicht das Intro nochmal, also das Outro nochmal.
Nein, um Gottes Willen. Ein Outro könntest du mal komponieren, Stefan. Ja.
Die ganze Sendung wird irgendwie zersetzt sein von so Dingern. Nee, großartig.
Ich habe das immer so verachtet bei anderen Podcasten. Jetzt machen wir das auch. Aber ich finde, nach fast 700 Folgen kann man das mal machen.
Meinst du? Ja. Ja. Jetzt kannst du dich ja mal nächste Woche aufnehmen bei irgendwas.
Unbedingt.
Ja. Gut, da bleibt uns jetzt eigentlich nur noch zum Abschluss. Was schauen wir nächste Woche?
Ja,
Christoph, du bist wieder dran, genau.
Ich bin dran. Und wir schauen eine Serie.
Was? Du nimmst die Sachen raus. Ich hoffe, die hat nur 3 Folgen oder so.
Nee, die hat, lass mich gucken.
Bist du irre? Ich frag das einfach schon mal vorneweg.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Also, die hat ein paar Folgen. Folgen.
Ja, immerhin.
Kommt jetzt die zweite Staffel am Freitag. Und aber die Folgen haben immer nur so 10 Minuten, deswegen ist es vertretbar. Und zwar handelt es sich um die zweite Staffel der Serie Love, Death and Robots.
Das haben wir doch schon mal geguckt, oder?
Genau, wir haben die erste Staffel gesehen, also Animationskurzfilme von unterschiedlichen Regisseuren und die Producers sind irgendwelche ganz Bekannten, die ich jetzt vergessen habe. Ganz ultra Bekannte. Ist jetzt peinlich, da ist Tim Miller, ich weiß nicht, noch ein paar. Ultra bekannt. Und das schauen wir ab Freitag, denn erst am Freitag kommt die zweite Staffel raus.
Okay.
Aufregend. Müssen wir uns dann beeilen.
Nee.
Aber gut, okay. Ich habe ja die erste Staffel damals, glaube ich, nicht geguckt. Das habt ihr besprochen.
Ja, aber das macht nichts, weil es immer Kurzgeschichten sind. Es baut nicht aufeinander
auf. Ja gut, aber wenn das so kurz ist, dann hole ich die vielleicht einfach noch.
Ja, genau. Es lohnt schon. Also es ist nicht alle gleich gut, aber es sind auch alle sehr unterschiedlich. Was ich damals spannend fand, ich bin gespannt, ob das jetzt hier auch so ist. Wir werden das vergleichen müssen. In der ersten Staffel war es so, dass die für jeden in einer anderen Reihenfolge kommt. Also wir können da nicht sagen, hier, wie fandet ihr die erste Folge? Weil für mich ist eine andere die erste Folge als für euch. Also war das jedenfalls in der ersten Staffel. Ja.
Siehst du, weiß ich schon gar nicht mehr.
Ja.
Das ist echt interessant.
Ja, weil die eben gleichwertig sind und es baut nicht aufeinander auf. Es sind einfach Kurzgeschichten.
Oh, ich sehe gerade, die erste Staffel hatte 18 Folgen.
Ja.
Zweite.
Aber das schaut sich sehr gut.
Zweite hat nur 8.
Ach, die hat nur 8, die zweite, na dann ist ja
Zumindest kennt die IMDb erst 8, vielleicht ist das auch noch nicht vollständig, das weiß ich nicht.
Mhm.
Nun denn. Also dann Love, Death and Robots. Ist auf jeden Fall ein Titel, der alles offen lässt. Da könnte jetzt nochmal der Film kommen, den wir diese Woche besprochen haben, da war auch Love, Death and Robots drin. Ja. Aber das wird wahrscheinlich nicht so sein. Insofern würde ich sagen,
Death war nicht drin, oder? Ich glaube, zu Tode gekommen ist niemand.
Na, so ein paar Roboter halt.
Ja, das gilt ja nicht.
Die zu viel Toastbrot angeguckt haben und nicht wussten, was sie damit anfangen sollen.
Ja, die leben ja nicht, dann können die auch nicht tot sein. Die sind nur ausgeschaltet. Okay.
Ja, die waren schon ziemlich final durchgebrannt, aber ja, ausgeschaltet auf eine Art. Ja. Nun denn, also dann guckt ein bisschen Kaffee-YouTube, schreibt uns in die Kommentare,
sehr gern,
was ihr von Mitchell vs. The Machines oder Snowpiercer gehalten habt. Triggert ein bisschen den Stefan an, dass er Snowpiercer gucken soll, statt Suits Staffel 9. Und wenn ihr Musik braucht, Lost Boy, Lino
und
oder unsere Lost Jingles.
Hören.
Auf jeden oder Fall. Unsere Jingles, das geht auch immer.
Gleiches Niveau.
Mit der
ja, genau. Unsere Jingles haben ein bisschen weniger Rap und wesentlich weniger Grunge, aber sonst ist gleich. Genauso viel Autotune.
Der letzte grunchte schon ganz ordentlich. Also jetzt mit dem E-Ukulelen-Sound.
Ja, genau, es ist alles Ukulele, außer das Schlagzeug. Bestes Ukulele stark. Und Bass-Ukulele.
Sehr, sehr stark.
Genau. Genau, also sneakpot.de für die Kommentare zu dieser Sendung. Das war die Folge 680. Nächste Woche besprechen wir Love, Death and Robots. Vielen Dank fürs Zuhören. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss.